Hallo und willkommen zurück zum Volksverpetzer-Podcast, hier in der dritten Folge. Bei mir ist Freddy, der leitende Redakteur beim Volksverpetzer.
Und das war Thomas, der Chef und Gründer von Volksverpetzer. Und wir beide haben heute wieder einige spannende Themen für euch vorbereitet.
Ja, wir reden zum Beispiel über, Überraschung, Fußball, aber nicht über Bundesliga-Ergebnisse, sondern über einen Fußballverein, über den wir geschrieben haben und einen Artikel, der sehr viele Klicks bekommen hat. Nämlich über St. Pauli und Nazis, die St. Pauli angegriffen haben.
Klingt nach Spaß. Außerdem reden wir über einen Grund oder vielleicht den Grund, warum die AfD und Donald Trump auf Social Media so erfolgreich sind. Nämlich ein kürzlich aufgedecktes Trump-Russland-Netzwerk, worüber wir mehrere Artikel geschrieben haben, die euch beide sehr gefallen haben.
Und wir fangen, wie schon letzten Monat, mit den Wahlen in Ostdeutschland an, den Landtagswahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen.
Volksverpetzer. Der Podcast.
Ja, aber bevor wir inhaltlich in diese spaßigen Themen reingehen, fangen wir wie versprochen wieder mit den ZuschauerInnen-Fragen an. Wir haben diesmal tatsächlich wirklich eine Riesenmenge an Fragen zu sehr, sehr unterschiedlichen Themen bekommen. Die können wir auch jetzt nicht alle covern. Leider, das ist ein nices Luxusproblem. Natürlich macht weiter so, ballert uns zu mit Fragen. Aber nur wir bitten um Verständnis, dass wir jetzt nicht nur Zuschauerfragen beantworten können. Das wäre sonst eine eigene Folge wahrscheinlich. Aber macht weiter so. Die erste Frage ist die von Entenbrot 1900. Und er, sie oder wie auch immer schreibt, warum so wenig Kritik am BSW?
Also, ja, ist eine gute Frage. Das BSW hat jetzt auch viele Wahlerfolge im Osten gezeigt, aber ich wundere mich, wieso ihr denkt, dass wir nicht viel BSW kritisieren. Also, ich meine, ja, klar, wir kritisieren vor allem Sarah Wagenknecht, aber das W in BSW steht für Wagenknecht.
Nennen wir drei andere Politiker.
Ja, also wir kritisieren Sarah Wagenknecht und ihre Desinformation und ihre Pro-Putin-Positionen schon seit Jahren regelmäßig in Artikeln. Ja klar, vielleicht in letzter Zeit nicht so viele Artikel, also Faktenchecks, auch wenn ich das glaube ich gar nicht glaube, aber in anderen Social-Media-Formaten, in Tweets und in unseren Infografiken und Sharepic-Reihen machen wir das pausenlos. Und ja klar, warum nur Wagenknecht? Ja, einmal, weil sie zu großen Teil diese Partei ist, die besteht aus nicht viel mehr. Deswegen umso erstaunlicher, dass die so viele Prozentpunkte bekommen hat. Aber wenn das BSW jetzt mal in Regierungsverantwortung kommt und da dann mal auch irgendwas umsetzt, denn niemand ist sich so ganz sicher, wofür die jetzt eigentlich stehen und was die eigentlich machen wollen, dann werden wir das natürlich auch kritisieren, wenn es da was zu kritisieren gibt. Und ja, wir konzentrieren uns auch sehr viel über, gerade vorhin habe ich mehrfach kritisiert, dass Sarah Wagenknecht Tag ein, Tag aus im Fernsehen zu sehen ist. Also ich habe gestern im ZDF eine Home-Story mit ihr gesehen, wie sie sich schminkt und sich die Haare kämmt. Und wir haben, glaube ich, jetzt drei Talkshows hintereinander, in denen Frau Wagenknecht oder eine BSW-Kandidatin ist. Und dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk die, genauso wie die AfD, die ganze Zeit auch pusht und hofiert und auch damit verharmlost. Das wird auch pausenlos bei uns kritisiert.
Ja. Als nächste Frage haben wir von Mr. Crown 88, ich hoffe ein Hamburger. Könnt ihr auch mal die aktuelle Regierung kritisch hinterfragen, statt nur die AfD?
Wir kritisieren auch die Regierung. Wirklich, der letzte Artikel, den ich geschrieben habe, war einfach nur voll mit Kritik von Regierung. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Leute meinen, wenn man die Regierung nicht von rechts kritisiert, dann kritisiert man sie nicht. Oder Regierungskritik von nicht rechts, von demokratischer Seite, von links sogar, zählt nicht als Regierungskritik. Aber das machen wir die ganze Zeit. Die Asylpolitik, die Klimapolitik, der schlechte Umgang mit Rechtsextremismus. Ja, wir kritisieren sie halt, nur fair und sachlich. Und ich glaube, Das kommt da bei vielen gar nicht in Kritik an. Und ja, klar, natürlich, ja.
Sorry, viele sind es auch gar nicht gewohnt, dass Kritik nicht immer nur bedeutet, die ganze Regierung muss zurücktreten, von Kriegsgericht gestellt werden. Kritik kann ja auch einfach nur heißen, dass man mit verschiedenen Sachen nicht einverstanden ist. Ich denke, den meisten unserer LeserInnen ist das schon auch bewusst, aber ja, viele, wie du schon sagst, wollen immer nur so Kritik von rechts als einzig wahre Kritik sehen.
Und natürlich der vielleicht wichtigste Punkt, an der AfD gibt es auch einfach viel, viel mehr zu kritisieren und sie ist viel, viel gefährlicher. Sie verbreitet überdurchschnittlich viele Fakes und ist demokratiefeindlich. Und wenn wir in Anführungsstrichen gerecht oft die kritisieren, die kritisierenswert sind, ist sozusagen, dann würden wir überproportional auf die Regierung und zu selten die AfD kritisieren. Und das ist halt auch ein bisschen das Problem.
Ja, es gibt eben keine Kritikquote, dass man sagt, man muss jede Partei genau gleich viel kritisieren, dann ist es genau korrekt. Weil wenn dann eine Partei nur lügt und eine andere Partei vielleicht nur in 10% der Fälle lügt, dann geht das halt nicht. Geht das halt nicht auf, wenn man alle gleichen Anführungsstrichen behandelt.
Gut, aber dann springen wir weiter zur nächsten Frage. KB Wallers fragt, was können wir Lehrer tun? Wir fühlen uns machtlos.
Uff, also erstmal ganz großen Respekt an alle Lehrkräfte da draußen, die wirklich den Mut haben, sich dem Rechtsdruck halt auch in ihrem Unterricht, in ihrer Arbeit aktiv entgegenzustellen. Ich weiß, dass das oft nicht gerne gesehen ist von Schulleitungen oder von höheren Behörden, weil es ja oftmals diese Verwechslung gibt mit sich für Demokratie einsetzen und irgendwie eine politische Meinung durchzudrücken. Also Riesenrespekt, bitte macht weiter so, ihr seid extrem wichtig, gerade bei jungen Menschen eben. Wir können euch nicht die perfekte Lösung für das Problem geben, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir wissen es auch nicht, welchen Knopf man drückt und dann ist alles wieder gut und auch nicht für Schulen, auch nicht für Schülerinnen und Schüler. Wir haben allerdings tatsächlich, das passt ganz gut rein, wir haben ja die Broschüre 10 Fakten gegen rechte Mythen veröffentlicht im August. Und ich glaube, die könnte ganz gut dazu passen, denn die ersten Auflagen sind jetzt alle vergriffen. Die gingen unfassbar schnell raus und es war eigentlich auch nur als Projekt für die Landtagswahlen ursprünglich geplant. Aber die Nachfrage war so unfassbar riesig, dass wir jetzt beschlossen haben, die Broschüre weiterhin anzubieten. Und zwar, sobald wir unseren neuen Volksverpetzer-Shop launchen. Und dafür haben wir tolle News. Dieser Shop wird nächste Woche live gehen. Was ein schöner Zufall. Am 1. Oktober wird es den Launch geben. Die Broschüre könnte aus logistischen Gründen erst 1-2 Tage später verfügbar sein, aber die wird auf jeden Fall auch sehr zeitnah in dem Shop sein. Dann könnt ihr sie dort selbstständig bestellen.
Und denkt dran, also die Broschüre, da müsst ihr nur für den Versand zahlen und halt den Aufwand für den Shopbetreiber. Wir geben sie von unserer Seite aus kostenlos. Also nicht sogar kostenlos, wir zahlen euch den Druck. Also
genau, ja, wir machen mit der Broschüre nicht nur keinen Gewinn, wir machen sogar ein bisschen Minus.
Das ist nicht wirklich viel, ja.
Aber das ist uns auf jeden Fall wert, weil in diese Broschüre haben wir viel Arbeit gesteckt und es ist ein sehr wichtiger Baustein für demokratische Bildung. Ihr findet im Shop auch sonst alles Mögliche an Volksverpetzer-Merch. Die Dinge, die ihr gewohnt wart aus unserem alten Shop. Ihr könnt uns damit ein bisschen unterstützen. Wir machen, glaube ich, soweit ich weiß, nicht allzu viel Gewinn. Ich bin nicht genau in den Zahlen drin damit. Aber es hilft uns natürlich vor allem auch, wenn ihr Pullis oder T-Shirts oder irgendwas von uns kauft und unser Logo oder unsere Sprüche in der Welt rumtragt, Leuten zeigt, dass es uns gibt und auch einfach die politischen Botschaften dahinter in die Welt bringt. Das hilft uns wahrscheinlich insgesamt sogar noch mehr als das Geld, was ihr uns da gebt. Genau, ab nächster Woche, ab dem 1. Oktober, wird der Shop wieder live sein. Und schaut gerne mal vorbei.
Genau, wir posten dann auch die Links hier dann auch in die Beschreibung rein, sobald es denn on ist.
Das werdet ihr auf jeden Fall mitbekommen, auch auf unseren sonstigen Social-Media-Kanälen. Auf jeden Fall vielen Dank für die Zuschauerinfragen. Wie gesagt, wir haben noch jede Menge andere, einige davon werden wir in den nächsten Monaten noch beantworten. Schickt uns gerne weitere Fragen zu aktuellen Themen auch. Aber jetzt gehen wir erstmal inhaltlich mit unseren Themen, die wir diesen Monat diskutieren wollen, vorwärts. Und zwar, was glaube ich, das relevanteste und das größte Thema aktuell ist, wir nehmen die Folge am Mittwoch, den 25.09. auf, sind die drei Wahlen in den ostdeutschen Bundesländern Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Die haben alle zwischen der letzten Podcastaufnahme und jetzt stattgefunden, das heißt, wir können sie jetzt alle besprechen, das ist toll. Genau, wir haben auch darüber schon mehrere Artikel geschrieben, die auch ganz gut gingen.
Wir hatten zwei Artikel zu den drei Wahlen, Sachsen und Thüringen waren ja gleichzeitig und da haben wir dann eine Analyse gemacht und zu Brandenburg dann nochmal eine, jeweils am Tag nach der Wahl. Und der Artikel zu Brandenburg ist jetzt der zweitmeist geklickte des Monats gewesen und der zu Sachsen und Thüringen der fünftmeist geklickte. Und ja, es waren beides Analysen mit einem ähnlichen Fokus, mit den Analysen, den Schlussfolgerungen und den Blickwinkeln zu den drei Landtagswahlen, die in den Mainstream-Medien ein bisschen untergegangen sind. Warum wir nicht jetzt hier ganz als erstes den Artikel mit den meisten Klicks diesen Monat behandeln, ist, dass der Artikel knapp, aber immer noch, der mit den meisten Klicks war unser ganz alter Artikel mit den 25 schlimmsten Höcke-Zitaten, den wir vor über einem Jahr veröffentlicht haben.
Ja. Na gut, aber passt ja auch irgendwo zu Thüringen,
weiß ich. Es ist auch einer, ja, natürlich. Das Ironische war, dass die Leute angefangen haben, den Artikel zu klicken, mit was für Dinge der Höcke so gesagt hat am Tag nach der Wahl.
Das ist natürlich genau der ungünstigste Tag, um diesen Artikel zu lesen eigentlich, aber ja.
Aber ja, das ist auch so ein Evergreen-Artikel, der auch die unter den Top-Artikeln aller Zeiten ist und dann auch nicht verwunderlich, dass er immer hoch ist jetzt wegen der Wahl von Höcke, ist er natürlich in die auf Platz 1 diesen Monat gekommen. Also, aber ja, quasi dann drei der Top 5 Artikel dieses Monats haben sich dann quasi um die Wahlen gedreht und ja, man sieht, das ist ein Thema, das die Menschen natürlich sehr bewegt hat. Das waren auch die größten Diskussionen und es war auch sehr viel Hilf und Planlosigkeit in Social Media, was wir gesehen haben.
Ja, und auch in den Parteien, ehrlich gesagt, in der Kommunikation danach waren oft so, also alle haben dann immer so gezeigt, ja, der ist schuld, die CDU ist schuld, die SPD ist schuld, die Grünen sind natürlich sowieso schuld. Aber so richtig, jetzt man sagen, okay, wir stellen uns hin, machen das inhaltlich neu oder anders, dieser Aspekt kam halt nicht. Es war eigentlich nur eine ganz große Planlosigkeit mit diesem kleinen Hoffnungsschimmer, dass die AfD immerhin in Sachsen und Brandenburg nicht den ersten Platz geholt hat, aber das ist eigentlich auch, also wenn das schon der Hoffnungsschimmer ist, weiß ich auch nicht.
Ja, das ist schon ein bisschen verzweifelt, also und natürlich dann halt, dass alle nur über Migration reden, die Grenzkontrollen und sowas, das ist auch hilflos und gerade heute kam die Meldung, dass die Polizeigewerkschaft ja kritisiert hatte, dass die Grenzkontrollen auch gar nichts bringen würden und das ist halt auch so ein sinnloser Aktionismus, der weder den Leuten, die die AfD ablehnen, gefällt, noch den Leuten, die die AfD gefällt. Und hier übrigens zum Thema, wir kritisieren nicht die Regierung. Schau, machen wir gerade.
Ich wollte es gerade sagen, ja. Ja, das ist halt aber auch wieder so eine, das ist vielleicht viel auch so gar nicht bewusst, wenn man das eben so sagt. Das ist ja Regierungskritik, dieses, dass alle Parteien, also zumindest alle Regierungsparteien und auch die größten Oppositionsparteien nur über Migration reden und einfach gar keinen anderen Plan auch mehr haben. Man könnte fast gar nicht sagen, welche Punkte die Parteien in den Landtagswahlkämpfen zum Thema Klima, zum Thema Mieten, generell zu sozialen Themen, zu Themen wie Bildung. Alle diese Themen, man könnte nicht sagen, was die Parteien wirklich ändern hätten wollen. Sei jetzt mal aus einer Wahlkampfperspektive gesprochen, der Wahlkampf ist jetzt vorbei, aber so muss man ja das denken, dass man zeigt, okay, wir wollen Dinge ändern und dann wählen die Wähler uns oder sie wählen uns nicht. Und ich kann dir nichts davon sagen, außer dass halt alle bei der Migration irgendwie durchgreifen wollen, was auch immer das heißen wird. Und dass das nicht funktioniert, auch mal unabhängig davon, dass es nicht die WählerInnen, dass keine rechtsextremen WählerInnen zurückgewinnen wird, natürlich nicht. Aber auch für alle anderen funktioniert das ja nicht, weil die haben ja dann auch nichts, womit sie irgendwas anfangen können, die dann sagen, na gut, wähle ich jetzt die Grünen, die Migration verschärfen wollen, wähle ich die SPD, die Migration verschärfen will, wähle ich die CDU, die Migration verschärfen will. Das ist doch offensichtlich, dass das nicht funktionieren kann, dass man sich so auch nicht sein Profil schärft, sondern sein Profil einfach nur verwischt. Ja, das ist so der Frust, der auch bei mir und bei vielen anderen, glaube ich, auch da hängen geblieben ist nach den Wahlen jetzt.
Ja, ich meine, sehr viel von den Wahlen hat überhaupt nichts mit den Bundesländern zu tun. Ich meine, eines der Gründe, dem man zuschreibt, warum gerade in Ostdeutschland relativ viele AfD gewählt werden, ist, dass sich niemand für die Bundesländer interessiert. Aber ironischerweise hat der Wahlkampf ja genau das gezeigt. Also ich meine, ausgerechnet die Wagenknecht-Partei hat da so viele Stimmen bekommen. Und in Thüringen ich habe Wahlplakate gesehen, wo Frau Wagenknecht zu sehen ist und die Forderung nach sicheren Renten. Und die Wahl in Thüringen da kann man weder Frau Wagenknecht wählen, noch die Rentenpolitik.
Ja, total. Oder auch Ukraine oder Frieden und alles Mögliche. Das ist, ich würde echt gerne wissen, wie viele Wählerinnen und Wähler in Thüringen, Sachsen und Brandenburg überhaupt sicher benennen könnten, wer der Spitzenkandidat der BSW jeweils war. Ich würde behaupten, dass sind nicht allzu viele. Die meisten werden Sarah Wagenknecht kennen, aber das ist, also wer kennt den Herrn Grumbach aus Brandenburg zum Beispiel? Ich weiß nicht. Werden nicht allzu viele sein. Das darf man auch nicht vergessen, jetzt bei der Brandenburg-Wahl kam in Brandenburg die Oder runter mal wieder in Hochwasser geflossen. Da würde man sagen, normalerweise müsste in so einer Situation alle Menschen fast nur über Klima, über Hochwasserschutz von mir aus, über Umweltschutz und so weiter sprechen und diskutieren und dann wären andere Themen eher Randthemen, dann würden wir jetzt darüber reden, dass wir vielleicht nur über Klima geredet haben. Aber das Thema, es war nicht gar nicht da, es wurde schon diskutiert, aber es war eher so wie, ja, aber wir dürfen ja jetzt nicht, na, wegen so einem Tag ändert man auch nicht die Politik und so weiter, so wurde das Thema eher diskutiert. Und das finde ich so krass, weil das zeigt auch, wie die AfD es schon geschafft hat, Diskurse zu beeinflussen und zwar alleine zu bestimmen zum Teil, ohne dass sie irgendwo jemals regiert hat.
Das war ein Teil, der im Mainstream-Diskurs, sag ich mal, drin war und dann natürlich von allen Seiten, die Ampel ist böse und die Grünen sind schuld und bla bla bla, während wir natürlich, ihr habt es ja rausgehört, wir haben die Regierung natürlich auch kritisiert, oder halt alle demokratischen Parteien natürlich für den vermurksten Diskurs, aber es ist so war das ja nicht gemeint. Also es wird ja unterstellt, dass die Grünen zu viel Umweltpolitik machen würden oder was auch immer. Wobei da man davon kaum was sieht. Und in unseren Artikeln haben wir im Grunde genommen ja eigentlich 5 Punkte angesprochen, die untergegangen sind, ähnlich wie die Brücke in Dresden in dem Diskurs.
Die liegt ja immer noch rum.
Die liegt ja immer noch, ja, okay. Sorry. Einmal, dass quasi viel geschimpft wird über die, oder viel geredet wird über den Einbruch der Grünen. Oh, natürlich zu Recht. Jetzt ist auch gerade heute, während wir aufnehmen, ist der Grünen-Vorstand zurückgetreten.
Komplett der ganze
Bundesvorstand. Genau, ja. Und hat Konsequenzen aus diesen Niederlagen gezogen. Darüber muss man nicht reden. Oder muss man schon, oder kann man schon. Aber wird geredet und ist natürlich auch zu Recht. Aber die Niederlage der FDP, habe ich das Gefühl, wird nicht ordentlich ins Verhältnis gesetzt. Ich meine, es gibt die Jokes.
Erinnere ganz kurz die jüngeren Wählerinnen und Wähler, wenn sie erinnern, das ist die Regierungspartei von Deutschland, die FDP.
Genau, die hatte mal in der letzten Bundestagswahl genug Stimmen, um sogar in die Regierung zu kommen. Wer die Wahlanalysen die letzten Wochen geschaut hat, wird die FDP nicht gesehen haben. Und das ist auch schon ein bisschen so der Punkt. Da gab es, abgesehen von Jokes vom Postillon, die gesagt haben, die FDP bedankt sich bei ihrem Wähler, wird das nicht so wirklich angesprochen. Es ist viel Häme gegen die FDP, auch innerhalb der FDP, quasi Fragen, wenn der Grünen-Vorstand zurücktritt, was macht Lindner noch da zum Beispiel? Das wird auch intern gefordert. Das
ist eine sehr gute Frage übrigens.
Weil die Niederlage der FDP war historisch. Ich meine, die Grünen sind auch aus 2 von 3 Landtagen rausgeflogen. Aber die FDP ist nicht nur rausgeflogen, beziehungsweise nicht reingekommen. Die sind unter Sonstige gelandet. Die sind unter der Parteienfinanzierung gelandet.
Die haben in allen drei Wahlen zusammen nicht 5%, wenn man das so zusammenrechnen dürfte.
Genau. Die sind hinter der Tierschutzpartei gelandet. Also absolut bedeutungslos.
In 2 der 3 Bundesländern ist die FDP an der 1%-Hürde gescheitert. Über die redet man nicht so oft, weil normalerweise Parteien, die da rumgurken, nicht so relevant im Diskurs sind. Aber ab 1%, wenn man 1% der Zweitstimmen erhält als Partei, bekommt man Unterstützung vom Staat für die Finanzierung. Das hat die FDP jetzt in 2 der 3 Bundesländer nicht mehr. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das nicht als eine Partei, die nur irgendwann mal existiert hat, sondern als eine Partei, die aktuell regiert.
Ja, die Minister stellt. Also das hat es nicht gegeben in der jüngsten deutschen Geschichte.
Und deswegen ist es eigentlich ist es wirklich eine Überraschung, dass Christian Lindner immer noch Vorsitzender der FDP ist, weil normalerweise, wir haben es ja selbst bei den Grünen gesehen, das Ergebnis der Grünen war sehr schlecht für eine Partei, die Anspruch von den Grünen hat, aber die Grünen haben es immerhin in einen der Landtage knapp geschafft und in die anderen beiden sind sie auch nur relativ knapp rausgeflogen. Da hätte man noch drüber diskutieren können, ob man vielleicht den Vorstand nicht komplett austauschen müsste, die Grünen haben es jetzt gemacht, ist vielleicht eine gute Konsequenz, kann man so sehen, aber die FDP hat ja eine ganz anderen Dimension, einer ganz anderen historischen Dimension verloren. Und das ist eigentlich ein Skandal, dass nicht darüber geredet wird, dass nicht alle fragen, wann tritt Lindner zurück, weil das ist ja das Offensichtliche, was passieren würde, wenn eine Partei so krass einbricht.
Die Grünen sagen, okay, die Grünen sind schuld, aber die FDP sagt auch, ja, die Grünen sind schuld.
Das sagen sowieso alle, die Grünen sind schuld, das ist ja...
Alle Grünen sind schuld. Einschließlich die Grünen.
Einschließlich die Grünen mittlerweile anscheinend, ja.
Das sagen auch natürlich auch die CDU. Und während natürlich in Brandenburg die CDU ziemlich deutlich auch verloren hat. Ich glaube, die ist jetzt die kleinste Partei im Landtag, oder?
Ja. Genau. Ja, die ist kleiner als BSW mittlerweile.
Ein Aspekt, wo ich bei den Wahlen in Sachsen und Thüringen noch besonders darauf hinweisen musste, den sieht man in Brandenburg jetzt sehr deutlich. Nämlich in Sachsen und Thüringen ist die CDU, ist sie erste und zweitstärkste Kraft geworden. Hat sich da als, gerade natürlich in Sachsen als Wahlsieger verkauft. Ich meine, technisch gesehen ist sie es dann natürlich auch. Aber als quasi, die Ampel wurde abgewählt und der Wähler will die CDU als Alternative. Aber ich habe in dem Artikel am Anfang des Monats schon darauf hingewiesen, dass Umfragen gezeigt haben, dass mehr als die Hälfte der Menschen die CDU gewählt hat, die CDU nur gewählt hat, damit sie stärker wird als die AfD. Und nicht in Thüringen und Sachsen. Und das ist, also, darauf kann man nicht stolz sein, vor allem wenn die CDU nur ein ganz kleines bisschen zugelegt hat in Sachsen, glaube ich, und in Thüringen sogar oder andersrum verloren hat. Und genau von diesem Effekt hat die SPD auch jetzt in Brandenburg profitiert. Also, dass die Leute vor allem die SPD gewählt, oder was heißt vor allem, das weiß ich nicht, aber zu großen Teilen gewählt haben, also noch krasser als die CDU, ja. Aber wahrscheinlich einer der Gründe, weil viele Grünen-Wähler einfach auch deswegen SPD gewählt haben und die Grünen deswegen rausgeflogen sind, ironischerweise. Deswegen quasi weder CDU noch SPD haben hier Glanzleistungen geleistet. Aber nach den Wahlen in Sachsen und Thüringen hieß es, Kanzler wurde abgestraft, obwohl die SPD gar nicht so schlecht abgeschlossen hatte in den beiden Wahlen. Umgekehrt sagt jetzt aber auch keiner in der Brandenburg-Wahl, Scholz wurde bestätigt, weil die SPD so zugelegt hat. Dort wird die CDU gelobt oder präsentiert sich zumindest selber und die Ampel als abgewählt und hier nicht. Und das ist halt so ein bisschen diese fehlende Balance in der Berichterstattung oder in den Narrativen, sag ich mal, die rumgingen. Die Ampel hat natürlich in Summe hat die Ampel verloren, Grüne haben Niederlage, FDP hat historische Niederlage erlitten und die SPD hat auch nur Punkte gewonnen, gerade in Brandenburg, weil andere demokratische Parteien sie unterstützt haben, weil es nur gegen die AfD ging und nicht um die SPD. Aber die CDU profitiert auch nicht davon. Die profitiert auch nicht von ihrem Kurs. Also quasi alle der großen demokratischen Parteien machen was falsch. Und das wird niemandem bewusst. Also die Ampel oder die Grünen schimpfen darum, dass die CDU sie mit Desinformation Rechtspopulismus angreift, was korrekt ist. Und die Union kritisiert die Ampel, dass sie nicht dass das Land einen kann, was ja auch irgendwo stimmt, offensichtlich. Beides kann gleichzeitig wahr sein, aber alle verweigern sich jeweils, das anzuerkennen, dass beides wahr sein kann, dass der Fehler auch bei ihnen liegt und deswegen macht keiner was. Und das ist so ein bisschen, was man auch hier rausarbeiten muss.
Das ist ja das Ding mit den politischen Parteien. Und ich finde, es wird ja nach solchen Wahlen dann immer ganz schnell die ganzen Kolumnisten und Hauptstadtredakteure und so weiter versuchen alle dann zu verstehen, warum der Osten jetzt das so und so gemacht hat und warum der Osten jetzt so recht ist und so weiter. Ich finde, ein Thema, was dabei fast wirklich sehr zu kurz kommt auch, ist, dass es ja das genau das, was wir gerade diskutiert haben, mit diesen 50% wählen die CDU nur, um die AfD zu verhindern, 70% wählen die SPD, um AfD zu verhindern, das zeigt ja, dass es sehr viele Menschen in Ostdeutschland gibt, die unzufrieden mit der Regierung sind, die unzufrieden mit CDU und SPD sind, und zwar nicht nur die, die die Partei nicht gewählt haben, sondern auch alle, die die Partei oder die Hälfte bis 70% der Leute, die die Partei gewählt haben, dass selbst diese Menschen unzufrieden sind, dass sie aber gleichzeitig immer noch genug demokratisches Gespür haben, dass sie eine rechtsextreme Machtübernahme verhindern wollen. Und ich finde, das wird viel zu wenig wertgeschätzt. Diese große Masse an Menschen, das sind ja wirklich, das sind 70% von der größten Partei oder 50% von der stärksten Partei in den Wahlen. Das ist eine große Menge an Menschen, die auch sehr unzufrieden ist, die auch frustriert ist, die auch zu diesen gehört, wo man immer liest von die Ampel repräsentiert mich nicht mehr, ich fühle mich mit der Ampel nicht mehr wohl. Die gehören auch dazu, bekommen aber bei weitem nicht die mediale Coverage davon, weil sie eben nicht einfach nur irgendwelche Leute sind, die rumschreien, die, keine Ahnung, Ausländer raus und Migration fordern, sondern weil sie vielleicht auch Menschen sind, die auch andere Probleme haben. Die haben Probleme mit ihren Mieten, die haben Probleme, weil die Landwirtschaft vernachlässigt wird, die haben Probleme mit der Bürokratie, mit all diesen Dingen haben die Probleme. Und das wird aber nicht gezeigt und das ärgert mich sehr, weil das natürlich auch dazu beiträgt, nicht nur dazu beiträgt, die AfD weiter zu pushen und diese Partei weiterhin Raum zu geben, weil es auch umgekehrt dazu beiträgt, dass diese Menschen sich immer mehr nicht verstanden werden fühlen, die eben nur aus einer demokratischen Grundüberzeugung verhindern, dass die AfD gewinnt, aber eigentlich keine Partei mehr haben, die sie wirklich gut wählen können und aus Überzeugung wählen können. Ich finde, das sollte man an der Stelle auch mal betonen.
Genau. Alle wählen nur das kleinere Übel gerade.
Ja, voll.
Und genau deswegen war der wichtigste Punkt in beiden Artikeln, die ich diese Wahlanalyse geschrieben habe, die Forderung, endlich aufzuhören, die ganze Zeit immer nur der AfD nach dem Mund zu reden, sich gegenseitig zu zerstreiten, auf gegenseitige Angriffe zu setzen, auch weiter die Unzufriedenheit, die die AfD stärkt und die Themen, die die AfD stärken, zu pushen und die ganze Zeit in die Umfragen zu packen. Denn der AfD wird sicherlich nicht schrumpfen, wenn wir die ganze Zeit ihr quasi Recht geben, wenn wir ihre...
Streicht das sicherlich. Wir sehen es doch seit 3 Jahren, das Experiment live. Wir beobachten es doch. Wir haben es ja nicht... Es ist ja nicht hypothetisch, wir machen es ja gerade.
Es funktioniert ja offensichtlich nicht, wenn man jetzt quasi schon wieder das Asylrecht verschärft, wenn man Grenzkontrollen macht. Die AfD-Fans juckt das nicht und die anderen denken sich, geil ist es nicht. Warum reden wir nicht über Probleme, die den Alltag der Menschen wirklich betreffen? Ich habe einige Studien angezeigt, die zeigen, dass ordentliche Sozialpolitik, die auch den Menschen zugute kommt, die Angst und Armut vor sozialem Abstieg hilft. Wenn man nicht nur Lügen der Bild nachplappert oder mit der AfD für Genderverbote stimmt oder sowas, sondern halt ja auch mal sich um Mieten, um Löhne und Renten kümmert. Ich meine, verdienst du denn auch nur einen Cent mehr, wenn denn jetzt wieder irgendein Arbeiter aus dem Sägewerk nach Gambia abgeschoben wird, echtes Beispiel. Oder kriegst du mehr Rente, wenn wir Grenzkontrollen durchführen? Das ist halt, die Leute spüren nicht, dass was passiert, weil das Problem halt auch so stark aufgeblasen ist medial und diese Probleme.
Ja, und weil man das Problem auch gar nicht, so groß wie das Problem gemacht wird, so groß kann man das gar nicht lösen. Es gibt in Deutschland, wie viele waren das, 18.000 Ausreisepflichtige, selbst wenn wir die alle abschieben würden, was wahrscheinlich zum Teil Verstöße gegen Grund- und Menschenrechte beinhalten würde. Aber selbst wenn das machen würde, dann hätten wir eine Kleinstadt abgeschoben.
Und dann 18.000. Ich meine, die AfD spricht von millionenfacher Remigration, womit sie natürlich Vertreibung treibt. Die AfD meint nicht die Ausreisepflichtigen. Man kann keine Asylpolitik machen, die mit dem Grundgesetz und dem Menschenrecht konform ist und die Nazis zufriedenstellt. Und so macht man halt the worst of both worlds. Man macht keine Lösungen und keine sinnvolle Politik und bestätigt die Rechtsextremen. Genau. Wir haben jetzt sehr lange über das Thema geredet, man könnte noch so viel dazu sagen, wir können die ganze Folge dazu machen, aber ich glaube, ich will mal weiterspringen.
Genau, das nächste Thema, es hat auch ein bisschen damit zu tun, wir haben auch darüber zwei Artikel, soweit ich weiß, geschrieben. Es wurde jetzt aufgedeckt, worüber wir schon mehrfach auch berichtet haben, was man immer so schon ein bisschen im Gespür gehabt hat, aber es ist jetzt mehr oder weniger bestätigt. Es gibt dieses russische Social-Media-Propaganda-Netzwerk, das von der Regierung unter Putin, wenn nicht von Putin direkt, eingesetzt wird, um in westlichen Staaten, zwar sowohl in den USA als auch in Europa, in der Europäischen Union, Desinformationen zu verbreiten, gezielt Propaganda zu verbreiten, gezielt zu manipulieren mit Lügen. Dieses Netzwerk heißt Doppelgänger und wir haben da zwei Artikel drüber zugeschrieben. Vielleicht kannst du kurz zusammenfassen, für die Artikel nicht gelesen haben, worum es geht.
Genau, der erste Artikel, also es geht beides mal um eine Aktion vom FBI und dem US-Justizministerium, die das Netzwerk hochgenommen haben. Die in unseren Artikeln, alles in der Beschreibung, haben sie auch die Dokumente verlinkt und das Netzwerk und die politischen Gruppen und wie da Geld geflossen ist. Es gab verschiedene Aktionen der russischen Propaganda, die Influencer finanziert haben, die Bots gemacht haben, die auch Fake-Seiten aufgesetzt haben, die Fake News verbreitet haben. Das Netzwerk wurde jetzt abgeschaltet und einige dieser Influencer wurden auch jetzt quasi hochgenommen. Und unter anderem wurde halt enthüllt, dass es halt zehntausende Fake-Kommentare gibt in unseren Kommentarspalten, die halt auch dazu sah sind, die AfD zu stärken. Also wenn du in Social Media Kommentare siehst von Leuten, die Verschwörungsmythen über die Regierung verbreiten und Lügen über Migration und die AfD preisen, vielleicht sind das auch tatsächlich russische Bots oder russische Accounts. Davon gibt es jede Menge und das ist jetzt dann auch enthüllt worden. Und was auch enthüllt wurde, und da war jetzt der zweite Artikel, da haben wir einen besonderen Fokus drauf gesetzt, besonders in den USA gab es über mehrere rechtsradikale Influencer, die über Scheinfirmen aus Russland bezahlt wurden, russische Propaganda zu verbreiten. Und das Besondere hierbei ist natürlich auch der Aspekt, dass das sehr bekannte rechtsradikale Pro-Trump-Influencer waren, die auch auf Twitter besonders viel Reichweite haben, weil dort haben sie blaue Haken, was ihnen mehr Reichweite gibt. Und sie interagieren oft mit dem Besitzer, dem Antisemiten und rechtsradikalen Verschwörungsideologen Elon Musk. Der hat die Sachen von denen retweetet und beantwortet und auf die Tweets von denen und damit ihnen halt nochmal extra viel Reichweite gegeben. Sprich, Elon Musk ist Teil dieses russischen Propagandanetzwerks gewesen, Fragezeichen, und hat russische Propaganda direkt und indirekt verbreitet auf seinem Netzwerk Twitter.
Ja, er ist mindestens der Useful Idiot von Putins Propagandamaschine, wenn nicht sogar noch mehr. Wobei bei seiner Geltungssucht kann ich mir wirklich vorstellen, dass er vielleicht auch einfach nur eben der Useful Idiot an der Stelle ist. Aber das ist natürlich irgendwo ein bisschen krass, weil es ja eben nicht nur darum geht, dass es nur Bots sind. Es ist ja nicht so, dass es irgendwelche automatischen Maschinen sind, die unter jeden Post von Annalena Baerbock die gleiche Hassnachricht posten. So simpel ist das ja alles nicht mehr. Das sind ja zum Teil, wie du schon sagst, durchaus konzertierte Aktionen von echten Menschen, die Dinger schreiben oder zumindest die Dinger posten, die das im Blick haben und die deswegen halt jetzt nicht so auf den ersten Blick als Bots zu erkennen sind, weil sie eben auch gar keine sind. Das macht ja so kompliziert. Und das macht, glaube ich, auch für viele Menschen, die hier in Deutschland leben oder die uns zuhören, ein bisschen hilflos, wenn man sich denkt, na gut, aber was mache ich denn dann? Was kann ich als Person dagegen groß tun? Das sind irgendwelche milliardenschwere Staatspropagandamaschinen und ich sitze hier mit meinem Account und like fleißig Katzenbilder, damit mein Feed wiederhergestellt wird oder sowas. Was soll ich denn machen?
Gerade was Twitter angeht, ich habe heute einen Bericht gesehen, dass jemand versucht hat, einen frischen Account zu erstellen und ihn dezidiert nur mit Gaming-Content zu füllen. Und obwohl er alles gemacht hat, was in seiner Macht stand, damit er Gaming-Content bekommen, hat er Nazi-Propaganda von Musk aufgezwungen bekommen. Also was jeder Einzelne von uns machen kann, geht von Twitter runter. Also Twitter ist jetzt mit Abstand die gefährlichste, schlimmste Propaganda-Social-Media-Plattform, die es gibt. Also wenn ihr dort nicht massiv blockt und eure Kommentare schließt, werdet ihr bombardiert mit Hass und Lügen und Propaganda. Auf dieser Plattform kann man nichts retten, weil sie ist bis in die höchsten Etagen infiltriert von dieser Ideologie, bis Elon Musk und der aktiv dagegen oder dafür ankämpft, dass Hass und Lügen dort verbreitet werden. Das ist quasi einmal natürlich die eigene Sache, aber ich möchte auch gerne allen Politikern, allen Medienschaffenden, alle, die irgendeine Plattform haben, auch raten, endlich Twitter zu verlassen. Was macht ihr noch dort? Wir sind auch noch dort, aber mit einer Einschränkung, wir haben komplett die Kommentarspalten ausgeschalten. A, weil natürlich das mit der Moderation einfach nur absurd wäre. Und B, wir natürlich nicht nochmal extra Interaktion für Elon Musk schaffen wollen. Ich appelliere jetzt besonders auch an die großen Medien, Spiegel, Taz etc. und die Accounts von Regierungspolitikern und deren Ämtern. Warum seid ihr noch auf Twitter? Warum verleiht ihr dieser Plattform und auch nicht auf anderen Plattformen? Es gibt ja Alternativen. Warum verleiht ihr dort dieser Plattform noch so viel Relevanz und moderiert dann auch nicht mal eure Kommentarspalten oder macht sie zu? Unter jedem Tagesschau-Beitrag sind dann tausende Kommentare von diesen Bots, von diesen Nazis, die Hass und Lügen verbreiten. Warum bietet ihr ihnen diese Plattform? Und wenn ihr kein Regierungspolitiker oder großes Medium seid, dann leitet diese Frage weiter. Fragt sie weiter, warum sie da noch sind. Kritisiert das, sprecht das an, nutzt eure Stimme, denn das muss man oft sagen, bis die es auch mal verstehen. Das reicht nicht einmal kritisieren. Sagt das, fragt das und fordert das, die Leute da ein bisschen Integrität zeigen.
Und gerade dann an dem Punkt, wenn PolitikerInnen, staatliche Institutionen und so weiter und auch große Medien von der Plattform runtergehen, wird das ja auch nochmal einen Effekt haben, der viele Leute nochmal wegzieht. Denn viele sagen jetzt noch, na gut, ich würde gerne weggehen, aber ich muss da bleiben, weil ich muss ja im Blick behalten, was diese und jene und das, was die Bundesregierung postet, was der postet. Aber sobald dieses Argument weg ist, werden vielleicht viele Menschen wirklich irgendwann Twitter nicht mehr nutzen, weil es macht ja auch keinen Spaß mehr, Twitter zu benutzen. Das ist ja keine Plattform, die man mehr in seiner Freizeit nutzt.
Und dann können wir vielleicht auch endlich weggehen.
Man muss schon auch sagen, ich habe jetzt gerade mal nebenbei unsere Statistik aufgemacht, Twitter ist schon klein bei uns geworden. Wir werden bestraft von Elon Musk dafür. Es ist auf jeden Fall schon lange nicht mehr unsere größte Plattform, was es mal eine Zeit lang war. Es ist mittlerweile weit hinter anderen Plattformen hinterher. Wir werden dafür bestraft, dass wir die Kommentare zumachen. Wir werden vielleicht auch dafür bestraft, was unsere politische Ausrichtung ist. Das können wir natürlich nur mutmaßen. Aber ja, das ist unsere Ansage, was das Thema angeht. Übrigens auch, um nochmal die Verbindung zurück zu Brandenburg herzustellen, auch der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke, der von der SPD, der sowohl aktuell noch regiert, als auch wahrscheinlich weiter regieren wird, hat Elon Musk verteidigt. Das muss man auch einfach mal sagen, ne? Bei aller Freude darüber, dass da ein roter Balken größer als ein blauer
ist. Einen rechtsradikalen Verschwörungsideologen und Antisemiten.
Ja, das ist ein deutscher Ministerpräsident, verteidigt ihn. Und natürlich, ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich verstehe den Grund ein bisschen. Denn der Grund ist natürlich, dass Elon Musk sein fettes Werk da in Grünheide in Brandenburg gebaut hat. Verratet das nicht Elon Musk, er denkt, sein Werk steht in Berlin, es steht aber eigentlich in Brandenburg. Und deswegen ist es natürlich für einen brandenburgischen Ministerpräsidenten, der muss da ein gewisses Fingerspitzengefühl schon haben, aber er muss trotzdem nicht Rechtsextreme verteidigen. Ich finde, da gibt es schon noch auch ein paar Zwischentöne, die man ein bisschen besser treffen könnte. Elon Musk heutzutage noch zu verteidigen, also ich bin kein Fan von solchen Aussagen, aber ich sehe keinen Grund, warum man das machen sollte, wenn man nicht selbst rechtsradikal oder antisemit ist.
Nein, also der hat schon längst jegliche normale, ernstzunehmende Diskussionsrahmen verlassen. Also keine Diskussion mehr.
Aber um das Thema vielleicht noch jetzt ein bisschen rund zu machen, vielleicht auch ein bisschen für euch als einzelne Person, wenn ihr mal wieder durchdreht, weil auf Social Media, gerade auf Twitter, zum Teil auch auf anderen Plattformen, aber es ist vor allem Twitter, wenn ihr dann wieder das Gefühl habt, ihr streitet euch vom Hundertsten ins Tausendste, ihr habt die moralische offizielle Erlaubnis, ihr könnt euch alle entspannen, ihr müsst nicht mit diesen Leuten diskutieren, denn höchstwahrscheinlich sprechen diese Leute eh nicht Deutsch. Sie müssen es erst übersetzen, auf Russisch und dann wieder zurück übersetzen. Das ist der Aufwand gar nicht wert. Außerdem, selbst wenn sie es verstehen, selbst wenn sie nicht mal diese russische Bot-Armee sind, es lohnt sich nicht, da Diskussion zu führen. Es blockt sie von mir aus, wenn ihr es nicht ignorieren könnt. Ignoriert, wenn ihr es ignorieren könnt. Und geht nach Blue Sky, geht nach Mastodon, geht zu irgendeiner anderen Plattform. Es gibt da ja wirklich Alternativen. Geht von mir aus zu Threads. Es gibt Alternativen, da sind die Diskussionen durchaus fruchtbarer. Ich habe jetzt diese anderen Plattformen angefangen zu nutzen und habe zum Teil wieder das Gefühl, ich nutze Social Media nicht mehr nur aus Hass, sondern auch mittlerweile wirklich wieder, weil es da interessante Diskussionen gibt. Und reibt euch nicht so sehr an Twitter auf.
Ja. Also, das lohnt sich einfach nicht. Ihr schuldet niemandem eine Diskussion. Ihr müsst diese Hass und diese Lügen nicht sehen. Es ist ein tiefergehendes Problem, es ist nicht eure Schuld, das müsst ihr nicht fixen. Wir versuchen es schon. Aber das Mindeste, was ihr selber machen könnt, ist, euren Feed sauber zu halten und eure Kommentarspalten. Und das hilft euch.
Und vielleicht euren Abgeordneten von eurem Bundestags- oder Landtagskreis schreiben, falls sie noch auf Twitter sind. Könnt ihr ganz konkret mal fragen, warum bist du denn noch auf Twitter? Warum ist der Account nicht gelöscht? So, okay. Wir haben zwei sehr schwierige Themen. Ich glaube, es wird jetzt wieder Zeit. Wir haben uns ein Spiel verdient, Thomas. Und diesmal sind wir beide schon ganz gut instructed, wie das Spiel funktioniert. Ich würde es vielleicht trotzdem nochmal erklären, dass auch alle verstehen, was wir jetzt hier gleich machen. Wir haben, oder der liebe Dan, Shoutout wieder an der Stelle, hat uns ein Spiel vorbereitet. Ich soll dazu sagen, es ist inspiriert von der BBC Radio 4 Show, das Birthday Cake Game. Was auch immer das heißt. Auf jeden Fall, wir werden jetzt gleich die Namen gesagt bekommen, beziehungsweise ablesen, muss man fairerweise sagen, von politisch relevanten Personen. Und dann müssen Thomas und ich jeweils das Alter der Person richtig raten. Und dabei gibt es aber noch eine besondere Regel. Es gewinnt nicht einfach der am nächsten dran liegt, sondern es gewinnt der am nächsten dran oder drunter liegt. Aber wenn man auch nur ein Jahr zu alt schätzt, ist man komplett raus. Das soll das Ganze ein bisschen spicier machen. Genau, wir haben jetzt, ich glaube, 8 PolitikerInnen hier erstmal auf, oder politisch aktive Personen, sage ich mal, hier aufgezählt. Und ich würde dann, wenn alles klar ist, einfach mal mit der ersten Person anfangen. Wir können es ja dann abwechselnd machen. Und wir müssen dann beide quasi das Alter einloggen, dürfen natürlich nicht uns auf den anderen beziehen. Okay, also die erste Person, die hier auf meiner Liste steht, ist Olaf Scholz, tatsächlich der deutsche Bundeskanzler. Boah, ja, so klassischer mittelalter Mann, so, ne?
Ich hab eine Zahl, aber ich weiß
nicht. Ich hab auch eine Zahl, gesagt, aber...
Okay, bist du eingeloggt?
Ja, ich hab's actually auch in unsere Gruppe geschickt, gerade aus Versehen.
Mache ich das auch.
Ich würde mal anfangen mit meiner Zahl. Mhm. Und zwar habe ich getippt 56.
Ich habe tatsächlich 63 getippt.
Ja, ich fühle mich gerade auch nicht ganz wohl mit meinem Tipp. Ich bin nur ein bisschen niedriger gegangen, weißt du, weil ich ja weiß, wenn man zu hoch ist, ist es riskant. Aber ich öffne jetzt mal, wir haben hier eine Liste mit den Altern und ich reveale das erste Alter. 66 ist Olaf.
Ah!
Okay, der Punkt geht
ich an gewinne.
Thomas. Ja, machst du die zweite Person?
Yes, ich tapp wieder rüber. Die nächste Person ist Wladimir Putin.
Ui. Grüße an alle Putin-Bots, die gerade zuhören.
Okay, ich auch.
Okay, ich hab meine Zahl.
Okay, ja, ich hab 71.
Und ich hab 73 getippt, also sind uns da relativ einig.
Die Antwort ist 71!
Okay.
Puh. Ich wusste es nicht.
Zweiter Punkt an Thomas an der Stelle.
Ich habe aber so eine 3-stündige Putin-Reportage vor 3 Wochen angeschaut, aber da wurde sein Alter auch nicht genannt.
Hat Dan dich vorbereitet, das ist ja unfair. Okay, dann die dritte Person. Das ist Alice Weidel.
Oh.
Boah, auch schwer. Die ist schon eine ganze Weile jetzt aktiv in der Politik für die AfD und ich hab irgendwie nicht das Gefühl, dass sie sonderlich jünger war oder älter geworden ist, so richtig. Ich habe getippt 46. Oh, ich habe 46 getippt.
Und ich habe 47 getippt.
Ich reveale erstmal. 45!
Oh, ja. Aber da haben wir beide verloren, ne?
Das fühlt sich sehr bitter an. Ich war ein Jahr drüber und krieg immer noch keinen Punkt. Ich war nie wirklich weit weg. Na gut. Machst du die nächste Person?
Oh, ja. Tim Walz, der Vizepräsidentschaftskandidat von Kamala Harris.
Gefühlt gerade der beliebteste Politiker in den USA. Das kann ich ganz schlecht einschätzen, aber.
Also boah, ich weiß gar nichts, aber der ist eigentlich auch schon old, ne?
Ja, ja. Er ist schon old, ja. Also nicht für US-Präsidentschaftskandidatenverhältnisse, aber.
Boah, da muss ich wirklich ins Blaue raten. Okay, ich habe eine Zahl.
Ich habe 66 okay. getippt.
Wir sind schon wieder so close. Ich hab 67. Und die Antwort ist 60.
Was? Oh Gott. Oh, das tut mir wow, ein bisschen leid. Ehrlich gesagt, ja? Wirklich. Der hat so ein bisschen so dieses alte Lehrer-Vibe.
Mhm.
Okay, das heißt.
Vielleicht waren die alten Lehrer auch jünger, als wir dachten, als wir noch Schüler waren.
Ja, okay. Sorry an alle meine LehrerInnen an der Stelle. 60 Jahre ist der erst. Krass, dann wieder kein Punkt.
Auch wenn du wieder näher warst.
Dann mache ich passend dazu weiter mit Kamala Harris.
Oh, okay, ja.
Oh, ich glaube, das könnte ich wissen. Okay, ich habe meine Zahl.
Ich habe auch meine Zahl.
Ich habe 57.
Okay, ich habe 52. Ich war jetzt mal low bold.
59, okay.
59, jetzt hast du einen Punkt.
Endlich, wird auch mal Zeit.
Ja, der nächste ist Luisa Neubauer.
Oh, Luisa Neubauer. Warte mal, ich glaube, das wusste ich mal.
Die einzige auf der Liste, die ich schon persönlich getroffen habe. Und deswegen glaube ich, relativ confident bin, wie alt sie ist.
Ah, okay. Wilder Flex.
Mhm. Also ich habe die.
Ich habe auch eine Zahl. Okay, ich habe 30 geschrieben.
Und sie ist? Ja, 28.
Thomas hat 28 gehittet, sehr gut.
Ja, ich wusste nämlich, dass sie, glaube ich, so alt ist wie meine Freundin. Und ich hatte recht.
Ah, okay. Na gut, das ist schon fast Cheaten dann. Jetzt will ich auch jemanden, den ich kenne. Die nächste Person ist aber leider Friedrich Merz. Den kenne ich nun gar nicht. Ja, nein, ja.
Leider.
Friedrich Merz. Schon Ende 20, ja.
Boah, der ist doch auch übel alt, oder?
ich habe auch eine Zahl.
Okay, ich habe eine Zahl.
Ich habe 67 getippt.
Ich habe funny number 69.
Warte mal, was ist es? Hier ist er. 68.
No!
Ich hab gewonnen. Wir sind gleich weit weg. No! Aber ich gewinne. Weil du ja drüber liegst.
Ja, ich lieg drüber. Also, ich habe 3, du hast 2.
Oh krass, damit steht es jetzt vor unserem letzten Kandidaten 3-2 für Thomas. Mhm,
Gerhard Schröder, wenn du den holst und ich nicht, dann,
Wir haben auch noch einen Tiebreaker bereit, aber wir schauen erstmal.
Genau, dann müssen wir den Tiebreaker bringen. Okay, dann erstmal Gerhard Schröder.
Okay, ich habe eine Zahl.
Okay, ich auch.
Ich habe 80.
Oh, ich habe ihn 74 getippt. Bin jetzt jünger gemacht. Und er ist, Drumroll, 80. Oh!
Ja, ich glaube nämlich, dass ich das gelesen habe, dass er 80. Geburtstag ist.
Ja, ich habe ihn extra. Also, mein eigentlicher Guess wäre irgendwie so 78 gewesen, aber ich habe einfach gelowballed, weil ich nur sicher gehen wollte. Dann brauchen wir jetzt den.
Hast kalte Füße bekommen.
Dann brauchen wir den. Weil ich dachte auch, er wäre nicht so viel älter als Putin. Aber anscheinend schon.
Random
Er ist doch sein Buddy. Okay, dann brauchen wir den Tiebreaker.
Da steht es 3-3 jetzt, ja. Okay, der Tiebreaker ist, und das ist vielleicht das Schwierigste zu guessen hier, Philipp Amthor.
Philipp Amthor.
Der Running Gag der Heute-Show schlechthin.
Der jüngste alte Abgeordnete.
Aber ich hab halt deswegen buchstäblich keine Ahnung, wie alt er jetzt wirklich ist. Weil der ist auch schon ein paar Jahre in der Politik. Er hat auch schon seine Hunderttausende an Bestechungsgeldern eingefahren.
For legal reason, that was a joke.
For legal reason, that was maybe a joke.
Gut, ich habe eine Zahl.
Ich habe eine Zahl, ja.
Okay. Ich schätze, dass er so alt ist wie ich. 32.
32. Ich habe 35. Aber es kann, also ich wollte auch erst niedriger gehen, aber ich.
Und ist 31.
Ah! 31. Was machen wir denn jetzt? Sie haben beide falsch. Krass, dass er doch so jung ist noch. Crazy.
Ja, ist ja vielleicht trotzdem mein Jahrgang, aber das will ich kurz wissen. Amthor. Ich google gerade parallel. Ja, er hat am 10. November Geburtstag. Er ist mein Jahrgang.
32. Na gut, dann haben wir aber jetzt erstmal keinen
Sieger. Ja, ich bin trotzdem leider nicht Sieger. Ich bin Sieger der Herzen.
Ah.
Schreibt es uns in die Kommentare, ob ihr meint, dass ich gewonnen habe. Soll ich als Twitter-Chef zurücktreten? Ja, nein. I will abide by
the poll. Nein, wir machen keine Twitter-Abstimmung darüber, bitte.
Ja, danke schön.
Okay. Danke schön an Dan an der Stelle für das Spiel. War ziemlich, ziemlich interessant, mal darüber nachzudenken. Aber wir haben noch, wie so oft am Ende von jeder guten Sendung, kommen wir noch zum Sport.
Genau.
Nämlich zu St. Pauli.
Letzten Sonntag hat FC St. Pauli gegen RB Leipzig 0-0 gespielt. Was sagst du als Leipziger dazu?
Also ich möchte ganz kurz sagen, ich bin Leipziger, weil ich hier lebe, nicht weil ich RB-Fan bin. Okay, das möchte ich von mir weisen. Ja, der FC St. Pauli hat seinen ersten Punkt in der Bundesliga geholt. Der Verein ist ja jetzt seit kurzem wieder in der Bundesliga. Aber 0-0, es sieht noch nicht so gut aus. Sie haben versucht, 3 Punkte aus Augsburg zu holen. Das hat nicht so ganz geklappt, habe ich gehört, Thomas.
Sorry, bei uns gibt's nichts zu holen.
Ja, aber...
Also zumindest nicht von St. Pauli, alle anderen.
Aber... Warum reden wir über Fußball, Thomas?
Ja, genau. Es ist eigentlich gar nicht so eine lustige Thema, weil wir mit im Austausch mit St. Pauli waren. Die haben uns nämlich erzählt, dass sie Opfer einer Hasskampagne waren jetzt in den letzten Wochen. Und das ist natürlich alles andere als schön. Es ging nämlich darum, oder vielleicht willst du das lieber erzählen, Freddy?
Ja, also der Hintergrund dafür ist ein besonders tragischer. Ihr erinnert euch wahrscheinlich noch an das Attentat, das islamistische Attentat in Solingen. Und mindestens eine Person, die da getötet wurde, war ein Anhänger des FC St. Pauli. Und der FC St. Pauli, für alle, die nicht so in dem Fußballgame drin sind, St. Pauli ist bekannt dafür, dass es ein politisch outspoken Verein ist, dass sie im Gegensatz zu fast allen anderen Vereinen wirklich sehr klar politisch Farbe bekennen und sehr klar eben auch links sind und so wahrgenommen werden und dass sie auf Solidarität viel Wert setzen. Und sich gegen Rassismus einsetzen, sich auch für Migrantinnen und Migranten einsetzen. Und einer der Fans von diesem Verein ist eben in Solingen zufällig bei diesem Attentat gestorben. Die Person war einfach auf dem Volksfest, das war ja nicht gezielt. Und dann würde man jetzt denken, dass ja normalerweise ein Verein, wenn er das bekannt macht, dass es ein Fan war, der da getötet worden ist, Beileidsbekundungen bekommt und Trauer und so weiter. Das ist auch passiert, aber es ist eben auch im großen Stil sehr viel Hass und Häme über St. Pauli ausgeschüttet wurden, nach dem Motto, jetzt bekommt ihr, was ihr verdient, jetzt bekommt ihr, was ihr wolltet und so.
Also einige der Kommentare, es waren buchstäblich, und ich zitiere hier, selbst schuld bei St. Pauli-Fans verdient oder ein Linker weniger und so weiter.
Und das ist natürlich schon sehr extrem erschreckend, muss man sagen, dass wir dahin gekommen sind, an so einem Punkt, dass eben, wenn sowas rauskommt, dass da nicht der erste Impuls bei einem Menschen ist, Mitleid zu empfinden oder Trauer zu empfinden, sondern dieses fast schon, dass man sich fast freut, fast um beim Fußballvergleich zu bleiben, so als hätte sein Verein in der letzten Minute einen Elfmeter reingehauen und man hat die Meisterschaft gewonnen oder sowas. Dass man sich so auf diese Art und Weise darüber freut, dass es jetzt mal die Richtigen getroffen hat, aber eben nicht im Sinne von, dass die irgendwie eine Schiedsrichterfehlentscheidung gegen sich bekommen haben, sondern dass da ein Mensch getötet wurde. Das finde ich, das ist so krass, dass diese Dimensionen den Leuten gar nicht mehr klar sind. Und jedenfalls haben wir das Thema...
Und das macht der Rassismus.
Das macht der Rassismus, macht auch Rechtsextremismus, macht das mit den Leuten, solche Ideologie halt. Und wir haben das Thema aufgegriffen, Kontakt mit St. Pauli aufgenommen, haben da auch Material von St. Pauli gestellt bekommen, konnten da in die Kommentare einsehen, was auch in die zum Teil gelöschten schon, was wirklich sehr frustrierend war. Unsere liebe Kollegin Sophie hat da einen Artikel zugeschrieben, der nicht nur diese Hetze behandelt, natürlich auch und natürlich hauptsächlich, aber eben auch das Generellere, das, was ich gerade schon so ein bisschen angedeutet habe, dass eben der Rechtsextremismus in alle gesellschaftlichen Schichten, auch in Dinge wie Fußball, wo man ja denkt, das machen Leute, die Fußballfans sind, gehen am Wochenende ins Stadion, um ein bisschen nicht über diesen ganzen Scheiß nachdenken zu müssen, dass da auch da Rechtsextremismus mittlerweile zu so einer Verrohung und zu so einem Hass geführt hat, dass man selbst, wenn das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, nämlich in einem hintertückischen Attentat getötet zu werden, dass selbst das nicht mehr ausreicht, um da irgendwie eine Empathie auszulösen. Das haben wir da auch als Thema angesprochen. Und das ist ein Artikel, der ist dann auch relativ gut angekommen. Es scheint auch viele Menschen bewegt zu haben. Es war der 7. meist geklickte Artikel in diesem Monat bisher.
Genau. Und es zeigt ja halt auch einfach mal wieder, Islamismus ist ein Problem, eine große Gefahr. Und über diese gefährliche, hetzerische Ideologie muss man reden und über die muss man warnen und gegen die muss man was tun. Aber die Rechtsextremen und was sie sagen, sind nicht die Lösung dafür. Die freuen sich, wenn sowas passiert. Die, wie man hier gesehen hat, die feiern das. Und wer den Extremismus feiert, der steht nicht auf der anderen Seite von diesem Extremismus, der steht auf derselben Seite. Und das sind Brüder im Geiste. Und beide sind eine große Gefahr und beide kosten Menschenleben und darüber muss man auch aufklären.
Ja, und es geht ja auch nicht darum, sozusagen beide Seiten, also dass jetzt dann so getan ist, wäre irgendwie der Islamismus das genau das Gegenteil, dann wieder mit Hufeisen irgendwas. Das ist nicht der Punkt. Der Aspekt ist, dass es Extremisten sind, die unsere liberale Demokratie ablehnen, die gerade eben St. Pauli ablehnen als einen Verein, der sich für Toleranz und Vielfalt einsetzt, die dieses Festival in Solingen, das war ja so ein Vielfaltsfest, die sowas ablehnen, weil da eben die Vielfalt der Menschen gefeiert wird, die Vielfalt unserer Herkunft, die uns auch stark macht. Genau das lehnen die ja beide ab. Natürlich haben die unterschiedliche Erklärungsmuster dafür. Die einen erklären das mit ihren rassistischen und antisemitischen Verschwörungserzählungen, die anderen eher mit ihren religiös-fundamentalistischen und auch antisemitischen Verschwörungserzählungen. Aber im Prinzip, im Ergebnis ist es dasselbe. Im Ergebnis kommt es auf dasselbe heraus. Und das ist, was wir auf jeden Fall auch klar beantworten müssen. Man muss sich nicht entscheiden, ob man Islamismus oder Rechtsextremismus scheiße findet und bekämpft. Man muss beides bekämpfen in der Demokratie. Da gibt es gar keine Diskussion. Und ich würde zu dem Artikel nochmal ganz kurz zurückkommen, weil es nämlich auch ein bisschen um dieses Thema Politik und Fußball geht. Das wird ja oft kritisiert, wenn es dann mal hier um die Regenbogenarmbinde in Katar erinnere ich mich zum Beispiel. Da haben dann ganz viele, das kann doch nicht sein, dass Politik und Fußball so zusammengehauen wird. Der Fakt dahinter ist allerdings, dass es eigentlich Rechtsextreme sind, die Politik in den Fußball zwingen. Ja, von mir aus könnte Fußball gerne einfach nur eine schöne Freizeitaktivität sein, der man einfach nachmittags nachgeht mit seinen Kumpels oder ins Stadion am Wochenende geht zu seinem Lieblingsverein. Und man müsste da gar nicht über irgendwie diese ganzen AfD, SPD, CDU, Grüne und so weiter nachdenken. Wäre mir auch lieber. Es ist aber nun mal so, dass diese Themen relevant sind. Und solange es im Stadion homophobe oder rassistische Gesänge gibt und solange Islamisten Menschen töten und Rechtsextreme sich darüber freuen, weil sie Fußballfans waren, solange ist der Fußball politisch, egal ob er will oder nicht und egal ob das die Fans wollen oder nicht. Wir hatten aber im Laufe in der Recherche für den Artikel auch mit vielen Vereinen Kontakt und haben dabei auch gemerkt, dass es den Vereinen auch sehr schwerfällt, das anzuerkennen. St. Pauli ist da so ein bisschen die Ausnahme, die sind da sehr aktiv und bewusst, aber wir haben viele andere Vereine, die an sich sicherlich auch für Menschenrechte und Solidarität und so weiter stehen, aber denen es sehr schwerfällt, sich in irgendeiner Form mit Politik, da lassen die lieber die Finger davon. Und offenbar auch wirklich auch aus Angst vor dem Gegenwind, der dann da kommen könnte. Weil die eben wissen, dass Rechtsextreme einige Fanszenen mittlerweile unterwandert haben. Und dass deswegen diese Kritik, die es im Fußball gibt, ja diese Rivalitäten und sowas sowieso, das ist ja da und das ist ja auch kein Problem, das ist ja auch so gewollt. Aber dass diese Kritik auch noch auf ein tieferes Niveau zielt, eben genau das, was St. Pauli jetzt passiert, ihnen dann auch passieren könnte. Und das fand ich ehrlich gesagt sehr erschreckend und umso beeindruckender, dass Leute sich das trauen. Das sind oft dann auch Faninitiativen von anderen Vereinen, die sich das trauen. Aber wir hatten zum Teil Vereine, ich will den Namen der Vereine jetzt nicht nennen, die uns gebeten haben, dass sie bitte nicht erwähnt werden sollen oder wenn, dann auf jeden Fall wir darauf hinweisen sollen, dass sie nicht politisch sind und so weiter. Solche Aussagen sind da gekommen. Und ich finde, das ist erschreckend, weil das zeigt, wie weit diese Einschüchterungstaktik vorangedrungen ist. Das zeigt auch, wie sehr so ein politischer Raum im Stadion von rechts besetzt wird in vielen Stadien. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was sich die politische Linke, aber auch alle Demokratinnen und Demokraten wieder mehr mit beschäftigen müssen, dass man eben die Menschen, die dort betroffen davon sind, die vielleicht selbst gar nicht politisch sind, aber die betroffen sind, weil sie queer sind, weil sie Geflüchtete sind oder weil sie eine andere Hautfarbe haben als die meisten Menschen um sie herum oder auch einfach nur, weil sie Frauen sind zum Beispiel, dass diese Menschen einfach nicht Angst davor haben müssen, ihren Hobbys nachzugehen, ins Stadion zu gehen, weil da eben irgendwelche Nazis im Fanblock einen Hitlergruß machen oder rechtsextreme Gesänge brüllen. Ja, ich habe fertig. Und Rechtsextreme nehmen uns den Fußball weg. Mhm. So ist das.
Rechtsextreme schränken die Meinungsfreiheit ein. Genau. Deswegen, Rechtsextreme sind überall ein Problem, auch im Fußball.
Auch im St. Pauli-Stadion. Und ich drücke St. Pauli die Daumen, dass sie nicht absteigen. Das ist nämlich ein Verein, die sind schon echt cool, auch wenn ich kein Fan unbedingt bin. Aber sie sind cool.
Wir hatten ja gesagt, wir haben schon Kontakt mit St. Pauli gehabt und hat sich nicht nur auf den Artikel jetzt beschränkt. Ich will noch nicht zu viel verraten, weil es ist noch nichts in trockenen Tüchern, aber vielleicht kriegen wir es auch bald hin, dass es eine weitergehende Kooperation mit St. Pauli und Volksverpetzer geben wird. Wenn es soweit ist, dann erfahrt ihr es aber auch noch bei uns und dann erzählen wir euch vielleicht sogar auch hier im Podcast davon. Könnt gespannt sein.
Ja, ich bin auch schon sehr gespannt. Ja, dann machen wir mal einen Strich drunter. Wir nehmen schon wieder sehr lange auf. Ich bin froh. Ich freue mich immer, dass Leute auch wirklich uns so lange dann zuhören. Das ist toll. Aber ich glaube, wir haben intensive, heftige Themen wieder heute gehabt. Wir haben viele...
Emotionales Karussell.
Und wir wissen jetzt, wie alt Putin ist.
Danke, richtig. Genau. Und wir haben auch viel positives Feedback gehabt und auch konstruktive Kritik. Keep them coming. Wir freuen uns da auf jeden Fall, noch mehr zu hören, was ihr hören wollt. Auch gerne noch weiter Fragen, die wir beantworten sollen. und allgemein, ob euch das Konzept gefällt oder nicht und vielleicht, ob wir irgendwas besser machen können. Dann vielen Dank, das war unsere dritte Folge vom Volksverpetzer Podcast. Danke, dass ihr dabei wart. Also wir waren Thomas und Freddy und ich hoffe, euch hat es genauso Spaß gemacht wie uns. Wenn es euch gefallen hat, erzählt gerne vom Podcast weiter, also entweder Leuten, die Volksverpetzer mögen oder Podcasts. Gerade jetzt am Anfang hilft uns mit Mundpropaganda enorm weiter und es ist dann auch entscheidend, ob wir das Projekt am Ende des Jahres noch weiterführen oder nicht. Das ist jetzt so ein Testballon, dass wir 6 Folgen machen. Zur Hälfte sind wir jetzt durch. Genau, denkt dran, unser Podcast erscheint jeden letzten Freitag im Monat. Des Weiteren folgt uns natürlich gerne auf allen Social-Media-Kanälen, von Instagram über Facebook und TikTok bis hin zu LinkedIn und natürlich auch YouTube. Die Links und wieder mal alles findet ihr in der Beschreibung. Und genau auch die Links zu allen Artikeln, über die wir geredet haben und weiterführende Quellen, die wir in der Folge angesprochen haben. Bei Volksverpetzer wird alles belegt. Und genau, was ich in den letzten beiden Folgen vergessen habe und das hiermit nachholen werde, ist, der Podcast wird produziert von der Podcast- und Social-Media-Agentur Kundenfokussiert. Ja, Volksverpetzer ist zu 100% crowdfinanziert, also könnt ihr uns gerne unterstützen unter volksverpetzer.de/unterstützen, ja mit U, nicht UE. Frag mich nicht, warum. Dort können sie uns dann auch finanziell unterstützen, dass wir Sachen bezahlen können wie unsere Mieten, dass wir das hauptberuflich machen können, aber auch natürlich die Broschüren, die wir erwähnt haben, wie wir drucken oder natürlich jetzt auch hier den Podcast. Ein riesen Dankeschön an euch. Ohne eure Unterstützung gäbe es uns nicht. Wir leben von eurer Begeisterung und eurer Hilfe. Der Song am Anfang und jetzt am Ende ist übrigens Vancouver von der Band Deadline 54. Hört euch doch gerne mal rein und einen kleinen Vorgeschmack kriegt ihr jetzt nochmal im Auto. Und damit vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüssi, bis bald.
Volksverpetzer, der Podcast.